ARD.
Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal bitte sowas wie Wiederholung macht den Meister. Also das ist
so
jetzt,
wie Übung macht den Meister ein bisschen.
Ja, genau. Aber Wiederholung macht den Meister nur ein bisschen anders. Es gibt da noch so ein Sprichwort, was man ständig sagt.
Wiederholung? Repetitze.
Nein, das ist ein bisschen zu aus dem Lateinischen rausgeholt. Vielleicht mehr ins Russische.
Warte, Wiederholung.
Ich würde aber...
Ещё раз, heißt nochmal.
Wie sagst du, wenn du etwas wiederholst?
Повторяю.
So, und jetzt pass auf, es gibt ein Sprichwort, jetzt wortwörtlich übersetzt heißt es, die Wiederholung
Повторение.
Ist die Mutter
Мать.
Des Lernens.
Учёбы. Повторение Мать учёбы. Nein?
Also es ist ähnlich, es ist gar nicht mal so schlecht. Es ist Повторение Мать учения.
Hey, ja gut.
Ich weiß, aber meins reimt sich. Deins nicht.
Nicht. Ja, na gut.
Ja, ja, weiß, also Wiederholung
ja.
Macht den Meister.
Macht den Meister.
Kannst du damit relaten?
Ja, schon.
Ja?
Ja.
Okay. Ich auch. Ach so, da ist das Intro. Hallo Leute.
Hi Leute.
Ja, Wiederholung. Повторение мать учения habe ich so oft gehört und ich habe es tatsächlich sehr oft beim Lernen angewendet. Ich erzähle es später, was es damit auf sich hatte, weil da hatten auch meine Eltern Wörtchen mitzusprechen, wie ich etwas lerne. Und naja, wenn man Dinge wiederholt, ist ja klar, eine auswendig lernt, whatever.
Ja, einfach.
Da wird es vielleicht ein bisschen einfacher, genau.
Darüber möchten wir sprechen. Ich habe dich schon ein bisschen vorgewarnt, weil ich habe ein Gespräch neulich gehabt mit einer Kollegin / Freundin von mir. Und das hat irgendwie ganz schön viel mit mir gemacht. Deswegen habe ich irgendwie gesagt, so Vika, wir müssen da irgendwie drüber sprechen. Und das hat irgendwie ganz viel in mir ausgelöst, weil ich auch so eine krasse Erkenntnis über mich selber hatte. Anfang des Jahres ist ja gerade noch so halb, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommst, aber ganz viele Menschen bei mir auf meinem Social Media Feed sind gerade sehr investiert und obsessed mit Kalendern und mit Journaling und mit so ganz viel so Notizbüchern und so. Und ich liebe das ja sehr. Also ich bin ja sehr, sehr, sehr tief drin in so Journal.
Ja. Tagebuch jetzt nicht, aber mehr Kalender und Aufschreiben,
ja, so,
To-Dos.
Genau, so alles irgendwie.
Manifestieren.
Wie man so, es gibt sowas wie Commonplace Books. Das sind so extra Bücher, wo man so Sachen aufschreibt, die man irgendwie über sein ganzes Leben lang lernt. Keine Ahnung. Es gibt Morning Pages, also so eine Möglichkeit morgens irgendwie oder so etwas, was gut tut, morgens so ein bisschen für sich selbst zu reflektieren, aufzuschreiben.
Oh, machst du das?
Nein. Aber ich finde die Idee davon immer sehr spannend.
Ja.
Und irgendwie hatte diese Kollegin von mir eben, die hat sich selbst so ein geiles so Leder Notizbuch gemacht. Also einfach selbst Leder
schön.
Geschnitten und so. Und ich war so, oh mein Gott, das schaut total geil aus. Also ich sehe das auch gerade überall und so. Und ich war so, oh mein Gott, das ist richtig schön. Ich liebe das ja auch. Und sie so, war das bei dir auch so voll wichtig irgendwie damals? Und ich so, ja, total. Ich habe damit mein ganzes Leben organisiert in der Schule. Also der Moment, wo ich irgendwann so ein eigenes Notizbuch hatte, das war für mich wie so, auf einmal hat so das Leben für mich so ein bisschen Sinn gemacht. Und sie so, ja, bei dir war doch auch viel los zu Hause früher, oder? Und ich war so, ja.
Weil die Freundin oder die Kollegin, mit der du gesprochen hast, hat auch Migra-Geschichte,
genau,
ne?
Wir haben ein bisschen über unsere Migra-Erfahrungen gesprochen und wie das halt irgendwie so war, wie sehr wir teilweise gestruggelt haben und so. Und irgendwie war sie so, ja, bei mir war halt auch so ein bisschen viel und chaotisch und so und keiner konnte mir das so richtig zeigen. War das bei dir ähnlich? Und ich war so, krass, ja. Und sie so, ja, na gut, dann macht es auch voll Sinn, dass du heute immer noch diese Kalender magst, so, dass das irgendwas mit dir macht. Und ich war so, das war so ein krasser Aha-Moment für mich. Also ja, stimmt, ich habe diesen Kalender so ein bisschen als so eine Art Coping-Mechanismus vielleicht benutzt irgendwann, um klarzukommen. Ich habe Dinge
geordnet.
Was ist
ein Coping-Mechanismus vielleicht also für alle, die das nicht kennen?
Coping ist ja so ein bisschen, um mit Dingen zurechtzuwerden oder zurechtzukommen.
Oder also sich so, anzupassen ein bisschen so?
Nicht unbedingt anpassen, aber halt einfach so ein Mechanismus, den du benutzt, um klarzukommen einfach, um zu funktionieren, um vielleicht irgendwie zu verstehen oder genau. Und in dem Moment war das mein Ventil oder wie so eine Art, wie so ein Skill irgendwie, der mir so ein bisschen geholfen hat, weil ich habe da alles, mein ganzes Leben war in diesem Kalender. Und das war irgendwie aber eine ganz positive Erfahrung oder so eine ganz positive Erkenntnis für mich. Es hat irgendwie, ich hatte so ein gutes Gefühl, weil ich so, wie oft lernt man noch was über sich?
Bist du selber drauf gekommen auf diesen Kalender oder hat dich irgendjemand auf den Gedanken gebracht? Weil ich meine, ich weiß nicht, also zum Beispiel bei uns zu Hause, wir hatten ja immer diese klassischen Standardkalender, die man auch abreißt. Also das hatten wir in Russland, aber danach auch, so dass man irgendwie sowas mitgenommen hat und abgerissen hat, Tag für Tag. Und dann hat man geguckt, was für ein Tag heute ist, jetzt eigentlich nichts Besonderes.
Ja.
Ich weiß, meine Mama hatte aber auch schon immer Kalender, weil sie ist ja auch Klavierlehrerin. Mhm. Die musste natürlich auch immer, um den Unterricht da verfolgen zu können, musste sie natürlich auch für sich selbst viele Sachen aufschreiben. Und ich weiß aber, ich weiß nicht, wie das so ist. Ja doch, also ich kann mich auch tatsächlich an meine Großeltern erinnern in Russland. Die hatten auch immer kleine, so schwarze, natürlich erstmal damals Telefonbücher, wo die dann immer so Nummern aufgeschrieben haben.
Ja, diese
haben.
Telefonbücher.
Weißt du noch?
Die hatte meine Mutter auch in so einer Tetradka, in so einer kleinen so. Und also mit ihrer so geschwungenen Schrift. Und ich fand das bei ihr damals auch voll schön.
Mhm.
Also ich hatte, glaube ich, schon immer so dieses, ich fand das schon immer schön, wenn man so Papier und das war so knittrig und dann hat man so eine geile so Schreibschrift oder so gesehen.
Ich
und
liebe auch diese Haptik von allem.
Ich liebe das.
Ja,
sie hat das schon
Papier.
Immer geliebt, aber sie hat das natürlich nicht so strukturiert gemacht. Also sie hat jetzt nicht irgendwie nach, also die Tetradka meiner Mama, das Heft meiner Mutter, war jetzt nicht organisiert, es war so messy und es war so, alles war da drin, von Adressen über irgendwelchen Random und dann war da Kaffeeflecken und irgendwo war da vielleicht eine Zeichnung und ich habe das irgendwie so, ich habe das total geliebt schon immer. Und in der Schule gab es dann irgendwann, weiß nicht, ob du das auch hattest, gab es bei uns mal eine Sammelbestellung in der Grundschule, da hat jeder so ein Heft mit Ä geschrieben, das war so ein Hausaufgabenheft.
Nee.
So ein spezielles, keine Ahnung. Und da war so auf dem Comic, das war wie so ein Comic oben auf dem Cover und das war wie so ein Schwein und ein Baguette oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war so, das war so voll geil organisiert auch
Schwein
schon.
Schwein
so.
Und ein Baguette.
Ja, ich war irgendwie gab es da so Comiczeichnungen und das fand ich auch schon irgendwie funny und das war aber schon ein bisschen teuer und das konnte ich mir dann immer nicht so leisten oder musste mich dann so richtig, musste dann immer so ganz schön betteln, um das irgendwie auch mit zu bestellen. Aber ich habe das dann immer bei anderen gesehen und fand es immer ganz toll. Also irgendwie war die Faszination schon immer da. So. Und das ist bis heute irgendwie noch ein Ding. Aber dann hat mich diese Freundin bei diesem Gespräch auf einmal so eine Sache gefragt. Und ich fand die voll spannend. Darüber habe ich dann noch länger nachgedacht. Und deswegen möchte ich auch die Frage der Woche direkt an dich weitergeben.
Ja.
Und zwar hat sie mich gefragt, wie hast du eigentlich gelernt, wie man lernt? Also so in der Schule. Hat dir das irgendjemand gezeigt?
Ja.
Und es ist so eine simple Frage, aber die hat mich mein 15-jähriger Bruder auch schon gefragt, weil er gerade ja noch sehr viel lernen muss in der Schule. Und er ist halt auch auf dem Gymnasium und deswegen hat er mich auch schon so gefragt, ja, wie lernt man eigentlich am besten? Und ich denke mir so, ey, das ist so krass, weil ja.
Das wird einem ja gar nicht beigebracht so richtig.
Nee, also mir wurde es nicht beigebracht. Wie war es bei dir? Wie hast du gelernt, wie man lernt?
Weißt du, wie man auf Russisch Spickzettel sagt?
Das hast du mir mal erzählt. Warte. Gut, wie gut höre ich dir jetzt zu? Wie gut kann ich mir Sachen merken? Ich weiß, wir hatten das in irgendeiner Folge, aber ich habe gerade keine Ahnung.
Ist so
mein Wort?
Witziges.
Ein Buchstaben? Irgendwas mit Spargel. Spargalka.
Spargalka?
Ja?
So.
Ja.
Okay, das ist jetzt die Auflösung der Frage.
Siehst du Spargel?
Was?
Achso, Entschuldigung. Eselsbrücke.
Das ist auch wichtig, ne?
Ja, genau.
Auch, so kann man auch lernen mit Eselsbrücken.
Genau, genau.
Das kann ich zum Beispiel gar nicht, ne? Ich kann Eselsbrücken nicht.
Ja, ich schon, aber das
hilft mir nicht. Das
hilft
mir irgendwie nicht so. Aber nein, ich wollte sagen, also ich habe natürlich gelernt, aber mir haben auch viele Spickzettel geholfen in der Schule.
Mhm.
Und ich habe es früher irgendwie, keine Ahnung, ich wusste auch, ich werde von meinen Eltern da jetzt nicht für verurteilt. Also die wussten ja auch so, ey, die ist mit 11 nach Deutschland gekommen, so unsere Tochter, die hat jetzt Deutsch gelernt. Und wenn die da jetzt mal hier und da mal auf ihr Mäppchen ein bisschen was draufschreibt oder irgendwelche Spickzettel. Also ich weiß, Leute, ich glaube, ich habe schon mal eine 6 dafür bekommen. Jetzt vielleicht nicht nachmachen unbedingt, ist jetzt vielleicht nicht so geil. Aber ich würde es immer wieder tun. Ohne Witz, das hat mir geholfen. Ist es aber ein kleiner Gag am Rande, ne? Also es ist natürlich jetzt nicht, ich das jetzt.
Ey, wir haben das teilweise richtig krass gemacht. Bei uns gab es so Vorlagen für so Tippex-Design. wo man so seinen Spickzettel reingeschrieben hat und dann ausgedruckt hat und dann auf seinen Tippex drüber geklebt hat, damit das nicht so ausschaut wie, oder auf die Wasserflasche als Etikett. Also
ja, was sind deine perfekten Spickzettel-Orte,
ja, ich
Objekte?
Sag's dir, Design von einem Tippex einfach angepasst, Wasserflaschendesign angepasst, bei uns ging das richtig tief. So,
so richtig ausgedruckt
ja,
und
ausgedruckt.
Auf die Wasserflasche
auch
geklebt.
Auch mit dem Logo und so, die Vorlage
sehr
ging
gut
rum im Klassenzimmer.
Clever.
Ja. Ich finde, was natürlich so diese kleinen Zettel, ich finde, das ist zu auffällig. Also
wobei, also kleine Zettel ja, aber große Zettel.
So ein Riesenzettel einfach.
Einfach
wie, ein Block.
Habe ich schon mal gemacht. Einfach einen großen Zettel neben mein Heft gelegt und es ist niemandem aufgefallen, weil das ist zu offensichtlich.
Ja.
Oder, also mein, ich glaube, das Beste, was ich hier immer gemacht habe, war einfach auf dem Mäppchen alles vollkritzeln.
Ja, Mäppchen,
weil es war da,
Klassiker.
Weißt du, da waren so, meine Freundinnen haben darunter unterschrieben, irgendwelche Sprüche, die auch nichts mit Schule zu tun hatten. Und zwischendurch so kleine, so kryptische Nachrichten, die irgendwas mit dem Unterrichtsstoff zu tun hatten. Geodreieck, auch da drauf was schreiben. Was war da noch? Also ganz viele andere Sachen. Ja, oder so ein Zettel einfach auf den Stuhl legen, da drauf, sich da drauf setzen, immer so nach
das
unten
war auch Klassiker.
Gucken. Hat funktioniert.
Ja.
Hat funktioniert.
Also, ne, Leute nicht machen und so offiziell. Aber unsere russischen Mütter würden nicht verurteilen, sagen wir es so.
Ganz ehrlich, denen ist, also mir, meine Mutter war das, glaube ich, egal.
Meine auch.
Hauptsache, ich werde jetzt nicht,
ja, selber schuld. Also meine Mutter hat auch immer gesagt, so wenn du deswegen eine schlechte Note kassierst, dann hast du halt selbst das Problem.
Ja.
So, was juckt sie das?
Genau. Und ich glaube auch so generell Thema, also hier habe ich das Gefühl, hat man oft Nachhilfeunterricht oder man hat Möglichkeiten, Kids irgendwie was beizubringen oder auch Auszubildenden, also mit denen gemeinsam zu lernen. Es gibt Workshops, es gibt irgendwelche Möglichkeiten, so Förderkurse, wo man gemeinsam dann auch an einem Stoff, an einem Unterrichtsstoff irgendwie gemeinsam arbeitet. Ich war ja 5 Jahre in der Schule, nee, 4 Jahre, ich bin ja die vierte, bin ich ja übersprungen, habe ich ja übersprungen in Russland, aber das waren genau 4 Jahre Schule in Russland. Ich kann mich nicht erinnern, dass da so ein Nachhilfeunterricht war, aber dafür gab es da eben diese vierte Klasse für die Leute, die ein bisschen langsamer waren, was auch schon wieder komisch ist. Ich kann mich aber nicht so richtig daran erinnern, dass man da sich anmelden konnte irgendwie zum Nachhilfeunterricht, ne, sowas. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es ab der 5. schon normaler da wird. Ich weiß auch nicht, wie es aktuell heute gemacht wird. Und auch generell bei Hausaufgaben lernen oder irgendwelche Referate lernen. Es war nie so das Ding, dass meine Eltern das mit mir gemacht haben, weil die mir sehr vertraut haben. Also weil die auch in das Schulsystem oft vertraut haben. Also weißt du, weil meine Eltern haben immer gesagt, das sind ja Lehrer, die kennen sich aus.
Ja.
Wo ich danach aber auch verstanden habe, naja, das ist auch so vielleicht eine sowjetische Denke, man gibt so viel Macht an die lehrenden Personen, man vertraut ihnen so krass, dass man eigentlich gar nicht hinter die Kulissen irgendwie blicken kann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also
ja,
natürlich sind das wichtige Personen, die dir auch sehr, sehr wertvolle Dinge beibringen, die sich Zeit nehmen, die 30 Leute in der Klasse da irgendwie gemeinsam zusammenhalten und versuchen nicht crazy zu werden bei dem Lärm und bei allem. Trotzdem hat man ja am Ende der Schulzeit gemerkt, es gibt schon auch aber einige Lehrerinnen und Lehrer, ey, da weiß ich nicht, weißt du?
Ja, natürlich.
Die sind fies.
Ja.
Die mögen dich nicht.
Und haben auch Methoden, bei denen man sagt, heute, also so, wenn ich mal an manche Dinge zurückblicke, die da so im Klassenzimmer passiert sind,
Ja,
nicht
voll.
Nicht okay.
Voll.
Ein Lehrer hat mal was aus dem Klassenzimmer geschmissen. Der hat so ein Technikgerät einfach aus dem Fenster geworfen.
Oh.
Das ist bei uns mal passiert.
Ja, aber ihr habt den wahrscheinlich auch ein bisschen fertig gemacht, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, oder so, irgendjemand musste mal rausgehen und so die Tür zumachen. Also er wurde aus dem Klassenzimmer geschmissen und musste aber den Henkel
bei uns war das auch, bei einem.
Halten.
Ja.
Weil das quasi bezeigt, dass er immer
dass
noch da ist.
Dass man da ist, ja.
Das ist doch absurd.
Hatten wir auch so einen Lehrer. Also ich weiß nicht, mir tun auch irgendwie Lehrer und Lehrerinnen leid. Die Kinder und junge Erwachsene sind einfach oft sehr fies.
Ja, das stimmt schon.
Sehr schlimm. Sehr in der Pubertät vielleicht, keine Ahnung.
Schon.
Aber ja, aber bei mir war es so, ey, du lernst selber, schön für dich, habe ich aber auch geschafft und ich hatte auch keinen Druck. Also ich hatte jetzt nicht so einen Druck, dass
in
ich jetzt
extrem... In Deutschland oder in Russland jetzt?
In Deutschland, aber auch in Russland. Also ich hatte keinen Druck, abliefern zu müssen. Vor allem, weil, also in Russland war das so, jemand, der richtig gute Noten geschrieben hat, also so strebermäßig, war jemand, der richtig cool ist. In Deutschland war es so, Streber sind nicht cool. Warum soll ich mich also anstrengen? Also eine ganz, ganz komische, ich habe darüber auch letztens mit einer russischen Person darüber gesprochen, die das auch so wahrgenommen hat, weil es ist tatsächlich so, hier Leute, die so richtig abreißen, die so richtig clever sind, die gute Noten schreiben, die sind meistens irgendwie, weiß ich nicht, nicht so cool. Und da, weil ich ja eh neu in Deutschland war und mich anpassen musste und Deutsch lernen musste, wollte ich natürlich dazugehören. Und da habe ich auch so gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn ich da jetzt eine 3 oder eine 4 schreibe, mein Gott,
ja,
ist egal.
Ja, ich weiß, was du meinst. Bei uns hat sich das, glaube ich, irgendwann gewandelt, je höher man kam. Also irgendwann war es dann auch wieder fast ein bisschen peinlich, wenn du nur so schlechte Noten geschrieben
hast. Ja, wenn du so in der 11.
Also so, genau. In der Oberstufe war es dann so, ja, also so, du willst schon auch hier Abschluss
machen, oder?
Das stimmt,
das stimmt bei uns
auch. Also irgendwann ändert sich das, finde ich, oder?
Ja, ja, voll, voll, hatte ich auch. Mhm. Und ja, so richtig, wie habe ich lernen gelernt, ist ein bisschen schwierig. Ich hatte so von meinen Eltern jetzt eigentlich keine Strukturen da jetzt extra in die Hand bekommen.
Nee.
Aber wir haben ja über Wiederholung gesprochen. Das, oh, wie oft ich diesen Spruch gehört habe. So, Mama, ich kann das nicht. Und also lernen, wiederholen.
Was haben sie dir so gesagt quasi?
Ja, ja, voll oft. Weil das kommt auch so ein bisschen aus dem Musikunterricht. Meine Eltern ja beide Pianisten. Und ich habe ja auch Musikunterricht gehabt. Und Wiederholungen in der Musik ist ein riesengroßes Thema. Es ist wirklich so, kleiner Musikinstrumenten-Crash-Kurs, falls ihr jetzt Bock habt, Gitarre zu lernen oder keine Ahnung, Klavier oder was auch immer. Sagen wir mal,
oder Triangel.
Triangel, klar. Wer spielt kein Triangel? Doch, klar gibt's
Leute. Gibt Leute.
Hafer. Es gibt Hafer? Ist das ein Hafer?
Ne?
Hafe.
Hafe?
Hafe. Hafe.
Hafenspieler.
Ja, genau, mit R zwischendurch.
Ja.
Stimmt, nicht Hafer, wie Hafermilch.
Nee. Harfe.
Harfe. Harfe. Okay.
Okay, Entschuldigung.
Das dazu. Mhm. Sagen wir mal, du spielst ein sehr schnelles Stück, sehr virtuos, sehr viele Noten nacheinander. Das klingt so sehr, also du musst dann zum Beispiel bei der Geige musst du deinen Finger ganz, ganz, ganz schnell bewegen, genauso wie beim Klavier. Ne? Du musst ja ganz viele Noten auf einmal lernen. Das schaffst du natürlich nicht, indem du sofort von Anfang an super schnell spielst.
Ja.
Sondern du musst von Anfang an ganz langsam, Note für Note alles durchgehen, zigmal das Ganze langsam wiederholen.
Mhm.
Es ist sehr, sehr viel Arbeit, stundenlanges Üben. Und irgendwann wirst du schneller, schneller, schneller und richtig gut in diesem Stück. Und das kann man aber auch voll gut, finde ich, aufs Lernen in der Schule, ne?
Ja.
Oder in der Ausbildung oder was auch immer anwenden. Weil du kannst auch alles Mögliche richtig langsam auswendig lernen, wenn du die Geduld hast und Disziplin
wiederholen.
Also ich meine, so das war so mein Learning vielleicht ein bisschen. So ein bisschen mit der Ruhe kriegst du das alles hin. Ja, und am Ende war das Motto, glaube ich, auch meine Mama so mit dem Thema Lernen, ne? Keine Ahnung, wir haben uns da nicht so einen Stress gemacht. Sie sagt so, weil manchmal hat man keinen Bock. Also Mathe, ne, war bei mir Katastrophe.
Mhm,
und die Rechenwege zwischen der russischen Mathe-Regel und der deutschen, das ist sind ja Welten dazwischen. Und da konnten mir meine Eltern gar nicht helfen. Mhm. Also das ist eigentlich also Mathe und so vielleicht Chemie, das waren so Fächer, wo ich richtig dringend Hilfe gebraucht hätte. Habe ich aber natürlich nicht bekommen dadurch. Und ich so, ja, ich habe keinen Bock zu lernen. Meine Mutter sagt so, ist nada to nada.
Wenn man muss, dann muss. Was muss, das muss.
ich so, da, Deutschland, ja, toll, danke. Also ja, hat sie auch recht, ne?
Ja.
Hat sie auch recht. Ich hatte gerade noch stimmt. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist?
Was denn?
Ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, aber ich habe mal selber Nachhilfeunterricht gegeben.
In welchem Fach?
Englisch.
Ah ja.
Ich glaube an so 6 Siebtklässler oder ich war selber in der 9. oder 10.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin.
Naja.
Ja, aber da musste ich jetzt gerade dran denken.
Und wie hast du dann diesen Menschen beigebracht?
Hey, Valeria, wirklich, ich weiß nicht, warum die mich da hingesetzt haben. Ich glaube, wir hatten einfach Spaß. So, wir haben uns ein bisschen, Also ich konnte schon damals...
Du so, повторение, мать учения.
Do you understand?
Do you understand?
Ja, das war so. Nee, also ja, ich habe eigentlich ist es das, was ich sagen kann. Ich bin da irgendwie durchgekommen, ohne mir groß Gedanken zu machen.
Ja, voll gut.
Wie war es bei dir? Wie hast du gelernt zu lernen?
Ey, das Ding ist, bei uns in Bayern ist man relativ schnell auf die Fresse geflogen, wenn man das nicht geschafft hat zu lernen, weil man jeden Tag in jedem Fach auf Note geprüft wurde, vielleicht. Also man, es gab Abfragen, mündliche Abfragen, ja. Und jedes Mal, wenn ich das mit Leuten bespreche, die nicht in Bayern zur Schule gegangen sind, im Gymnasium waren, bekomme ich diese Reaktion. Und ich check erst jetzt, wie absurd das damals war.
Ja, voll.
Also wir mussten tatsächlich für jedes Fach in jeder Stunde an jedem einzelnen Tag, Montag bis Freitag, und ich hatte ja auch Nachmittagsunterricht, also ich war G8-Jahrgang, das heißt, wir hatten quasi eigentlich nur 8 Jahre und statt 9 Jahre Gymnasiums wurde mittlerweile auch wieder abgeschafft an vielen Schulen. Das heißt, es war einfach sehr, sehr, sehr viel Stoff und das war fast jeden Tag eine potenzielle Abfrage möglich.
Mhm.
Und dann gab es auch noch Exen, das heißt unangekündigte schriftliche Tests. Genau, also Ex, ich weiß nicht, das ist ein lateinisches Wort, was da dahinter steckt, aber quasi eine unangekündigte Stegreifaufgabe. Also du hast einen schriftlichen Test gehabt manchmal, wo dann jemand, also ein Lehrer kam rein und hat gesagt, heute gibt es eine Ex. Das heißt, ihr werdet alle abgefragt über die letzte Stunde. Aber halt auf Schrift und das war auch benotet.
Oh mein Gott, was für ein Druck. Du denkst ja so, ich kann gar nichts.
Genau, und deswegen habe ich die 5. wiederholt. Ich bin komplett, also ich war überfordert, das war zu viel.
Ja.
Ich habe es nicht hinbekommen, ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet, hat mir keiner auch erzählt. Ich habe es nicht hinbekommen. So. Bis ich dann irgendwann, natürlich kommt man dann rein, man findet seine Coping-Mechanismen oder auch man findet so seine Strategien und so. Und irgendwann hatten wir einen Lehrer, das weiß ich noch, der war so richtig anspruchsvoll. Aber, und das finde ich dann immer ganz cool, weil man schon anspruchsvoll ist, dass man Menschen ein bisschen was an die Hände gibt quasi, also was mitgibt. Und ich weiß noch, er hatte, glaube ich, teilweise mal so eine Stunde, wo er mit uns verschiedene Lerntypen durchgegangen ist. Also da habe ich das erste Mal auch so gehört, ah okay, es gibt Leute, die lernen besser, weil sie es sehen, andere lernen besser, weil sie es hören, andere lernen es besser, indem
weil sie
es
wiederholen.
Genau, also es ist so, es gibt einfach verschiedene Typen. Und dann, ich weiß noch ganz genau, ob ich dann zu Hause war und mir gedacht habe, ja okay, was bin ich denn eigentlich? Weil hören bin ich irgendwie safe nicht, weil ich bin in der Stunde, ich höre es und dann vergesse ich es sofort wieder. Deswegen können auch manche Leute, glaube ich, einfach nicht lernen, weil sie es halt hören und dann quasi sich dann schon so ganz gut merken können, wenn es ihnen jemand wiedergibt.
Ja, stimmt.
Ich bin die Person, ich muss es mir leider, das ist sehr viel Aufwand, wie so auch nochmal so geordnet, teilweise nochmal schreiben oder wie so eine Art Mindmap für mich machen. Also eigentlich auch schon wieder so ein bisschen Journaling auf eine Art. Also so, ich muss es mir nochmal aufschreiben.
Ja.
Und dann das, was ich selbst aufgeschrieben und mir geordnet habe, so dass ich das verstehe oder vielleicht sogar visualisiert habe in irgendeiner Form von Struktur, dann noch ein paar Mal durchlesen. Wiederholen. Tausendmal.
Ja.
Und witzigerweise, es gibt so manchmal Sachen, meine russische Oma hat mir mal einen Trick gegeben, wie man sich Dinge merkt oder wie sie sich Dinge gemerkt hat. Und irgendwie bis heute beeinflusst mich das. Sie hat immer gesagt, wenn sie einkaufen geht, überlegt sie sich vorher, wie viele Sachen brauche ich. Sie geht so durch und sagt so 5. Keine Ahnung, sie braucht Kefir, Mehl, Eier, Hühnchen und Ketchup. 5 Sachen. Geile Einkaufsliste.
Hühnchen und Ketchup. Was hat deine Oma wohl gekocht an diesem Abend? Das würde ich gerne wissen.
Und dann merkt sie sich aber vor allen Dingen die Zahl 5.
Ja.
Und dann ist sie im Supermarkt und merkt sich vielleicht nicht mehr so zu 100%, was sie alles wollte, aber sie weiß 5.
5 Sachen.
Und dann überlegt sie halt, bis sie alle 5 hat.
Das ist clever.
Ey,
das muss ich mal auch anwenden.
Bis heute funktioniert das. Also mal mehr, mal weniger. Manchmal denke ich mir so, ich wollte 3 Sachen. Wieso habe ich jetzt hier 7?
Das hätte ich vielleicht mal machen sollen an dem Tag, wo ich für Blini eingekauft habe. Weil ich habe da ja, ich hatte ja kein Öl auf einmal zu Hause. Da muss ich extra wieder raus.
Ja.
Ich glaube, eine Sache habe ich dann auch ja, stimmt.
Ja, das ist irgendwie voll schön. Ich habe da neulich drüber nachgedacht, dass das so ganz, das hat sie mir irgendwann mal erzählt, als ich voll jung war. Ich bin immer nach dem Synchronschwimmtraining zu ihr gegangen und habe unter anderem Hähnchen gegessen.
Mit Ketchup.
mit Ketchup und Kartoffeln. Es war so geil, es war so simpel. Und sie hat mir das irgendwann mal so erzählt und also meine Oma ist schon länger verstorben, aber bis heute ist so dieses kleine Ding irgendwie noch mit mir.
Schön.
Das ist irgendwie ganz süß. Ja, und jetzt habt ihr es auch alle gehört. Also falls euch das irgendwas bringt, have fun damit.
Hey. Valerias Oma hat auf jeden Fall hier vielleicht einigen von euch schon mal geholfen.
Wer weiß.
Beim Merken.
Ja, aber ich muss sagen, so dieses ganze 100-mal wiederholen Ding, das war schon auf eine Art, man hat, das sagt ja auch manchmal so Bulimie lernen dazu, ne? Also so dieses ganz viel Zeug in kürzester Zeit reinpressen.
Mhm. Und dann Film, alles vergessen
und
danach.
Und dann sofort alles vergessen. Aber
das war ja bei
das
mir
war
immer.
So. Also wenn es so viel Stoff gibt, was du lernen musst, jeden Tag in 5 verschiedenen Fächern, so, das ist halt extrem viel. Also ich weiß noch, wie es bis heute, wie sehr mich das halt irgendwie auch belastet hat. Wir haben teilweise so strategisch die Schule geschwänzt. Einfach, weil wir nicht klarkamen damit. Also so, weißt du, weil wenn
strategisch
du,
die Schule geschwänzt.
Weil wenn du jede zweite Stunde fehlst, kannst du nicht abgefragt werden. Das haben die Lehrer natürlich irgendwann gecheckt. Und das Schlimmste war so, wenn man irgendwie am Anfang nicht da war in der Schule und dann so zufällig die Lehrer so auf dem Pausenhof gesehen hat und dann so die Enttäuschung und die Wut in ihrem Blick. Das war so peinlich. Aber ey, man musste sich da irgendwie, man musste sich ja irgendwie
ja, klar.
zurechtfinden.
Aber würdest du sagen, dieses Zurechtfinden und Struktur finden und dir deine ganzen Mindmaps, es kommt irgendwie daher, dass es tatsächlich bei euch zu Hause vielleicht eher das Gegenteil davon war, dass du dadurch die Struktur gebraucht hast.
Ey, es kann voll sein. Also bei uns zu Hause war wirklich ein bisschen viel so. Ich hatte viele Brüder, die auch in der Pubertät waren. 2. Und dann auch irgendwann noch mehr viele kleine Geschwister und so. Es war einfach auch sehr viel, sehr laut und so. Es war immer ganz liebevoll und wir hatten immer alles so. Meine Mutter hat das Beste und so immer gegeben an dieser Stelle nochmal. Aber klar war es viel. Und kann sehr gut sein, dass ich dadurch dann mir gesagt habe, okay, ich brauche irgendeine Form von Ort, wo ich zum einen für mich bin. Das war mein Zimmer auch ganz krass.
Ja.
Und das andere war dann halt tatsächlich auch nochmal, wo ich so, weißt du, wenn du irgendwann, ich hatte ja auch viel Sport gemacht, das heißt, ich hatte viele Termine und dann musste ich die ganzen Schulaufgaben und so mir irgendwie merken und so. Also das war, du hast irgendwas gebraucht, um es aufzuschreiben gefühlt.
Ja, voll.
Oder du hast halt einfach jämmerlich versagt. So, also ich habe das gebraucht, sonst hätte ich versagt. Und deswegen war das, glaube ich, schon ein bisschen so ein Ding. Und bis heute denke ich mir eigentlich krass, weil Journalismus ist ja nichts anderes, als Dinge sich anzuschauen und zu ordnen und einzuordnen vielleicht auch. Mhm. Also auf eine Art ist das, glaube ich, etwas, was mich bis heute noch so ein bisschen begleitet oder meine Arbeit auch begleitet.
Dieser
Wunsch oder dieses Bedürfnis, ein bisschen Struktur reinzubringen in Dinge.
Ja, bestimmt.
Hattest du aber so irgendwas, was du für dich benutzt hast, um auch irgendwie vielleicht klarzukommen mit so Dingen, so wie es für mich der Kalender war, oder?
Ich glaube, bei mir war es eher der Ort, an dem ich gelernt habe oder an dem ich einfach versucht habe, so meinen Alltag zu strukturieren, weil wir haben ja in einem sozial benachteiligten Stadtviertel gelebt und die Gegend war wirklich nicht so schön. Und meine Mama hat auch alles versucht, um das irgendwie trotzdem schön einzurichten. Trotzdem hatten wir insgesamt nicht so viel Platz gefühlt und auch nicht die Möglichkeiten, um sich da irgendwie so 100% vielleicht wohlzufühlen jetzt im Vergleich zu wieder zu deutschen Kids. Ne? Also es ist alles so vergleichsweise, weil anderen geht es dann wahrscheinlich wiederum noch schlechter, als es mir damals in der Situation ging. Ich will da auch gar nicht mich jetzt extrem beschweren, aber zumindest in der Situation habe ich auch mich so verglichen, wie mein Zimmer zum Beispiel aussieht im Vergleich zu anderen Kids. Und bei mir war es so erstmal, weil das Billigste jetzt gekauft von, keine Ahnung, was gibt's von Poco-Roller, was weiß ich, welche Geschäfte es so gibt, ne? Also wirklich so das billigste Bett, was es gibt, den billigsten Schrank, den es gibt, die billigste Lampe.
Ja.
Es war trotzdem okay, ne? Ich will nicht sagen, dass das jetzt nicht, dass man damit nicht leben kann, aber ich habe halt verstanden, ich brauche einen Ort, an dem ich mich irgendwie wohlfühlen kann und an den ich auch meine Freundinnen einladen will.
Ja.
Und da habe ich zum Beispiel angefangen, Wände zu streichen in so Peach colored so Wände oder irgendwelche rosa Farben. Ja, da habe ich mir irgendwie auf einmal so Regale, weißt du, Regale. Ich wollte halt kein Holz, keine Holzmöbel mehr, die wir dann irgendwie, das war ja, ich will da wirklich meine Mama in Schutz nehmen, weil woher soll sie wissen, welchen Geschmack dann Kinder entwickeln, weil sie sich dann irgendwie was abgeguckt haben. Das war halt in ihren Augen alles okay und praktisch. Aber ich wollte es dann einfach schöner und dann habe ich irgendwelche weißen Regale gekauft.
Ich hatte
und
auch weiße Regale.
Ja, natürlich.
Alles war so weiße
Lampe. So eine weiße Lampe.
Absolut,
so eine Stehlampe, die da stand. Auf einmal, dann hatte ich ein ultra hässliches Wandtattoo mir gekauft mit Orchideen. Leute, können wir bitte darüber reden, warum hat man das früher?
Ja. So ein Sticker hattest du?
Ich hatte so einen riesen Sticker, genau, den ich aufgeklebt habe bei mir.
Live, live, love.
Nee, nur life. Eine Orchidee. Ach so. Also Orchideenblüten. Mhm. Also damals fanden wir das alles
ja,
schön.
Ja, natürlich.
Ich habe das auch mitgenommen danach in meiner WG, als ich umgezogen bin. Hatte ich natürlich auch meine Orchidee mit dabei.
Die Orchidee ist mitgezogen, geil.
Wirklich dieses Wandtattoo. Ja, und das war so mein Ort, an dem
die Orchidee hat dir Halt gegeben.
Definitiv, definitiv. Irgendwie so, ich habe auch ständig irgendwie was renoviert und umgestellt und dies und das.
Ja, voll.
Ja, das war das.
Ich hatte auch so eine Strukturtapete.
Strukturtapete.
Weil ich auch gedacht habe, so hier so eine Akzentwand,
ja.
Das ist jetzt wichtig.
Ja.
Aber witzig, weil ich merke das auch ein bisschen bei meinem kleinen Bruder, der gerade, glaube ich, in so einer ähnlichen Findungsphase ist, der auch sich sehr krass in so seinen, so sehr viel Gedanken macht, wie seine Wohnung oder sein Zimmer ausschaut und so und ihm das halt auch wichtig ist und so, weil er sich auch denkt, so ey, das ist halt so ein kleiner Space, den kannst du kontrollieren.
Ja, voll.
Also da findest du deine
ja,
Kontrolle.
Genau.
Ne? Also, und ich finde, das macht halt ganz viel mit einem, wenn du halt irgendwie so ein bisschen... ja, einfach sagen kannst, so, das ist das, was ich halt gerade kurz überschauen kann. Das kann ich mir schön machen. Da kann ich es mir gemütlich machen. Und das ist bis heute auch bei mir so tatsächlich, dass wenn meine Wohnung unaufgeräumt ist, dass ich mich da nicht konzentrieren kann.
Same. Exakt. Bei mir das ist es genauso. Ich kann mich auch gar nicht konzentrieren. Ja.
Ja.
Wirklich. Ja, gut. Krass. Voll spannend.
Ja, und eine Sache, die ich da noch sagen wollte, dann können wir nämlich auch direkt in den Jetzt-Talk rübergehen. Als du gesagt hast, dieses, ne, Übung macht den Meister, beziehungsweise tausendfach wiederholen und so. Was bei der Musik wahrscheinlich auch das ist, was, wie man es lernt, ist bei der Choreografie genauso. Also das war bei, ich habe ja viel auch Sport gemacht, Synchronschwimmen und Gymnastik und Ballett und so. Und da hast du ja auch ne Choreografie millionenmal gemacht und halt, also bis du nachts davon geträumt hast.
Ja.
Das war auch so, man geht so die Straße entlang und du machst immer noch die ganzen Moves, weil du halt die ganze Zeit denkst, du musst dir das ja merken. Also allein das hat, glaube ich, auch irgendwann so, da musstest du die Dinge merken, aber da hast du es halt natürlich so ein bisschen verbunden mit Bewegungen und Musik und so und das ging halt schon immer besser.
Ja, voll.
Und dann, keine Ahnung, hat man sich vielleicht Eselsbrücken oder so gebaut oder halt tatsächlich einfach so reingeprügelt, bis es also wirklich nachts so, es gab doch diesen Spruch von Lehrern, wenn ich nachts dich aufwecke, dann musst du irgendwie die Mitternachtsformeln rezitieren können, was creepy ist auf so vielen Ebenen.
Ja.
Aber ich konnte da die ganzen Choreografien eher abrufen und nicht so sehr die Mitternachtsformel.
Ja.
Und ich habe mich auch so ein bisschen wieder an meine Zeit erinnert, so als damals Teenie-Sportlerin, weil ja jetzt Olympia war,
ja.
Die Olympischen Winterspiele
und da sind wir im Jetzt-Talk,
weil
da ist sehr viel passiert im Jetzt,
wir sind
im
beide,
Internet.
Glaube ich, ein bisschen investiert gewesen, du auch sehr stark im Eiskunstlauf.
Ich habe wirklich jedes einzelne Turnier geguckt im Eiskunstlaufen oder Eistanzen. Ich habe es geliebt. Ich habe es noch nie so obsessed geguckt und so oft, also wie dieses Jahr.
Ich finde aber auch dieses Jahr ist es sehr krass in die Popkultur auch rübergeschwappt.
Ja.
Also es gab so ganz viele Einblicke auf Social Media. Es gab ganz viele Leute, die zum Beispiel auch die Schauspieler von Heated Rivalry, das hatten wir ja auch schon besprochen, die Serie hier, die ja auch die Fackeln getragen haben.
Ja.
Also so, es hatte so ganz viele Verbindungen
Snoop
auf einmal.
Snoop Dogg war auf einmal im Publikum. Und wer noch? Jackie Chan war bei der hier Schlussveranstaltung. Also richtige, ja und generell auch
Fiebertraum.
Leute von Bridgerton, Schauspieler und Schauspielerin saß da im Publikum. Also wirklich, das war, wie du sagst, Teil der Popkultur.
Ja, voll. Und ich erinnere mich, wir haben halt früher so die Olympiade auch immer so angeschaut und zum Beispiel also Synchronschwimmen, nicht die Winterspiele, sondern eher dann die Sommerspiele quasi, die haben wir uns auch immer angeschaut, analysiert und so. Das war für uns voll wichtig und voll das Event, aber es hat niemanden gejuckt. Also, also um mich herum hat es wirklich fast niemanden gejuckt, so in der breiten Masse. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist es halt mehr in den Mainstream gekommen, auch unter anderem bei dem, was so auf Social Media passiert ist. Und ich muss ganz krass sagen, so ich habe so, so heftig irgendwie teilweise auch geweint und viele Emotionen gehabt, als ich Alyssa Liu gesehen habe. Das ist ja eine 20-jährige Amerikanerin, die Gold geholt hat beim Eiskunstlauf. Und ich habe mich so die ganze Zeit gefragt, was fand ich so heftig an dieser Geschichte so? Weil für die, die es nicht wissen, die hat Eiskunstlauf gemacht und mit 16 eigentlich schon aufgehört gehabt, weil ihr das zu viel war. Zu viel Druck, zu viel Stress und so weiter und so fort. Und dann ist sie mit 20 aber wiedergekommen, hatte dieses Comeback. Und wenn man so diese Kür gesehen hat, dann denkt man sich auch so, boah, die hatte einfach Spaß auf dem Eis. Die hatte ja auch so eine coole Frisur so,
ja.
Ne, mit diesen blonden Highlights irgendwie so, mit diesen Streifen. Die hat einfach so ganz viel Charakter und ich habe da irgendwie so krass Respekt vor, wenn man so sein Ding macht. Und sie redet die ganze Zeit darüber, dass sie zurückgekommen ist nach ihren eigenen Vorstellungen. Also, dass es für sie total wichtig war, zurückzukommen mit ihrer Art Musik auszusuchen, mit ihrer ihren Auswahl an Outfits, mit also dass sie quasi sich auch nicht mehr einschränken wird, was Essen angeht oder so, dass ihr das keiner mehr verbietet. Ja. Und da war ich so, ich war ja auch in so zwei Vereinen, teilweise mit russischen Trainerinnen, teilweise mit deutschen oder japanischen sogar. Und das war so, wir hatten natürlich kein Mitspracherecht, wenn da eine Kür gemacht wird, Choreografie gemacht wird, die wird dir einfach gegeben und du kannst hoffen, dass das etwas ist, was cool ist oder womit du dich irgendwie identifizierst. Mhm. Aber wenn du Pech hast, ist es etwas, was du scheiße findest. So.
Ja.
Du musst es trotzdem merken und dann jahrelang schwimmen oder tanzen oder so. Mhm. Oder Übungen machen, die du kacke findest oder sowas. Also es war nie ich hatte nie das Gefühl, dass man mitsprechen kann an diesen Situationen, weil das waren ja die Trainer, die das gemacht haben, die Trainerinnen. Die sind ja diejenigen, die das so quasi, ja, auch Badeanzüge oder auch so die Kostüme oder so. Klar konnte man da vielleicht, weil das war eh so Vereine mit wenig Geld, das heißt, man hat eh so ein bisschen irgendwie mitgeholfen oder auch Eltern haben mitgeholfen, aber ja, irgendwie war so, dass da auf der Ebene ein 20-jähriges Mädchen sagt oder eine Frau sagt, so, ich mach das so, wie ich will und so erfolgreich ist. Das fand ich richtig so, das hat was in mir geheilt.
Und ja, das ist mega schön, dass sich das wahrscheinlich so entwickelt hat, ne, dass es möglich ist, dass so junge Frauen sagen, ey, ich mach, was ich will und sie hat Gold geholt.
Ja,
das
und es funktioniert.
Das zeigt, dass es funktioniert.
Absolut.
Und ich habe das auch mir angeguckt, war auch sehr, sehr gerührt und habe mich auch sehr gefreut für sie. Ich wollte auch, dass sie Gold holt, weil sie einfach super war. Und man hat so immer Vergleiche natürlich zu anderen Athletinnen und Athleten, auch alle wahnsinnig gut. Ich bin ja so eh fasziniert davon, mit welcher Leidenschaft, welchem Talent, wie viel Fleiß, also was da alles so dahinter steckt, um das zu machen, was sie da alles abliefern. Und man hat so gesehen, also es gab ja auch diese umstrittenen auch Athletinnen und Athleten, die mit der neutralen Flagge aufgetreten sind, auch einige darunter, die beim Eiskunstlauf auch mitgemacht haben, unter anderem eine, die auch trainiert wird von der Tutberidze, das ist so eine Eiskunstlauftrainerin, die als sehr streng gilt und generell sehr umstritten ist, da wird auch oft irgendwie gar nicht mehr drüber gesprochen, irgendwie bei Olympia, um die Stimmung, glaube ich, nicht zu versauen, hatte ich so das Gefühl. Und boah, ich habe gemerkt, also diese alte, glaube ich, auch sowjetische oder russische Schule, die setzt, glaube ich, auch ganz viele junge Frauen weiterhin so enorm unter Druck, weil man hat diesen Vergleich gesehen, diese eine, die aufgetreten ist, die so verbissen war, irgendwie auch verbittert und traurig, dass sie irgendwie nicht das Beste abgeliefert hat, weil sie wahrscheinlich so unter Druck stand, abzuliefern und danach nicht mal von ihrem Trainer umarmt wird, nichts. Es fällt, die Mimik ist komplett eingefroren. Es wird nicht gelächelt, die sitzen einfach da, es wird nicht umarmt, nicht gesagt, ey, du hast es gut gemacht, das wird nicht motiviert. Mhm. Im Vergleich jetzt aber zu der Alicia, ne? Alissa
Liu.
Liu, genau. Mhm. Da wird gejubelt, die Trainer fallen ihr in die Arme.
Ja,
es ist so viel Liebe
Verhältnis.
Da, so anderes Verhältnis.
Aber das Team hat sie sich wohl auch ausgesucht. Und
genau,
das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied.
Voll.
Ne?
Und man sieht aber auch, mit welchem Ergebnis die dann am Ende rauskommen. Die hat Gold gewonnen und andere, die eben mehr unter Druck stehen, nicht. Und das kann man natürlich weiterhin als sehr, sehr kritisch sehen. Und da sollte auf jeden Fall was in Zukunft geändert werden. Ja, und generell, also man hat ja so ein bisschen gesehen, das waren wirklich sehr viele ukrainische SportlerInnen am Start, kasachische, georgische, viele russische Athletinnen und Athleten haben ja eine andere Staatsbürgerschaft angenommen, um bei den Olympischen Winterspielen dabei zu sein. Zum Beispiel auch einer, der im deutschen Team ist.
Habe ich auch gesehen.
Ja, Nikita Valodin hat ja mit Minerva Hase getanzt für Deutschland. Er hat erst seit 2025 die Staatsbürgerschaft. Und ja, auch total spannend, wie Russland da direkt drauf reagiert. Hast du es gelesen?
Ja, die haben, glaube ich, der russische Sportminister, der gesagt hat, so von wegen, ihr habt unsere Ressourcen genutzt und jetzt quasi werft ihr die Pässe weg und irgendwie, dass die dann nicht mehr zurückkommen sollen und auch nicht mehr die Ressourcen nutzen sollen. Und irgendwie so, die werden diffamiert auch als Verräter. Ne,
als teilweise. Verräter und genau, die sollen nicht mehr nach Russland einreisen, also direkt so die Schiene.
Ich
auch irgendwie crazy.
Also ich finde in dem Moment spannend, es gibt den Begriff Schattensportler, den ich jetzt öfter mal so gesehen habe, da, wo quasi eine sportliche Staatsbürgerschaft in Anführungszeichen gewechselt wurde. Also das heißt, Sportlerinnen und Sportler haben quasi die Staatsbürgerschaft gewechselt, um dann unter anderen Flaggen teilzunehmen. Mhm. Und es waren in diesen Winterspielen mehr Athletinnen und Athleten, die unter anderen Flaggen teilgenommen haben aus Russland oder mit russischen Wurzeln, als Menschen, die quasi unter neutraler Flagge angetreten sind. Also finde ich auch irgendwie interessant. Es waren Leute für Georgien, Armenien, Australien, Deutschland, Ungarn, Frankreich, Kasachstan und so weiter und so fort am Start. Genau, und da habe ich auch gedacht, so, was ist denn so eine sportliche Staatsbürgerschaft? So, das ist eigentlich ja eine normale. Also du brauchst ja die Staatsbürgerschaft, um für ein Land antreten zu können. Aber man kann sie wohl dann vereinfacht beantragen, wenn öffentliches Interesse besteht. Zum Beispiel aufgrund von außerordentlichen Leistungen im Sport oder Kunstkultur. Da muss ich an dich denken, Vika.
Stimmt.
Du bist ja noch auf dem Weg.
Ich bin auf dem Weg. Ich sollte Olympionikin werden. Sagt man das so, Olympionikin?
Genau. Eigentlich musst du dir jetzt überlegen.
Was könnte ich denn jetzt? Also Eiskunstlaufen, da wird nicht mehr funktionieren. Also wobei mir werden schon Videos angezeigt mit Mitte 25 oder teilweise einige starten mit, was war da für ein Video? Irgendeine Frau hat mit 40 erst gestartet und konnte in 2 Jahren auch schon eine halbe Umdrehung oder so. Siehst auf dem Eis du? Machen. Vielleicht kann ich das.
Probier's mal.
Ja. Was, Curling.
Oh.
Finde ich. Sieht sehr einfach aus.
Ey, Curling ist sauber.
Ein bisschen schrubben, ein bisschen sauber machen.
Nein.
Und dann habe ich vielleicht die Staatsbürgerschaft.
Curling wird immer so durch den Dreck gezogen. Es ist eine sau anstrengende Sportart. Ich bin da neulich auch in ein Rabbit Hole gefallen. Da kann man kann sich da wohl physisch nicht erklären, warum der Stein so sich dreht, wie er sich dreht, weil es eigentlich gegen viele Gesetze spricht.
Aber ganz ehrlich, das sieht aus, also wenn ich mir das angucke, ich denke mir so, was machen die da?
Aber ich habe gesehen, wie eine Person, die gar nichts damit zu tun hat, versucht hat, auf dem Eis dieses Schrubben zu machen, während sie vor diesem Stein rennt.
Ja.
Das ist sehr anstrengend. Und es ist auch strategisch voll das anspruchsvolle Spiel. Also so, es ist sehr anstrengend, vor allem diesen Schrubber so zu bewegen, dass du quasi den Stein tatsächlich in irgendeiner Form führen kannst.
Hm.
Also du musst wirklich so das stark machen mit deinem ganzen Gewicht, dass es das Eis auch so ein bisschen abschrubbt.
Ja, ja.
Also das ist schon nicht ohne. Es schaut witzig aus, aber es ist nicht ohne.
Ja, kriege ich hin.
Curling, okay.
Curling könnte vielleicht sowas sein. Oder, ja, wenn wir, weiß ich nicht, Sommerspiele, was ist denn da so? Was würde mir da, was ist so das Einfachste, was man machen kann bei den Olympischen Sommerspielen? Das Einfachste.
Alles davon ist schwer.
Was ist das Einfachste? Ich mach mit.
Ich mach das.
Als könnte man sich das einfach aussuchen.
Ja.
Nee, naja, ich überleg's mir mal.
Überleg
vielleicht ist
mal,
es ja, ja.
Ich wollte dir nur noch mal die Option darbieten. Es scheint zu gehen.
Danke, das ist sehr nett. Was ich auch richtig, ich habe mich aufgeregt. Hast du dieses sexistische Kommentar gehört zu der georgischen Eiskunstläuferin Anastasia Gubanova, die ja eigentlich auch russische Staatsbürgerin war und ihre Staatsbürgerschaft wechseln musste für Georgien? Die hat so einen Auftritt hingelegt, so eine Wahnsinns-Performance, so viel Leistung, Kraft, Technik, krass. Und was sagt der Kommentator? Meine Herren da draußen, es tut mir echt leid, sie ist leider schon vergeben.
Mhm.
Wo du dir denkst, sag mal, in welchem Jahrhundert, in welchem Jahr, wo lebst du eigentlich?
Ja, so viel am Ende dann doch wieder auf einen Beziehungsstatus reduziert zu werden, ist halt so ein bisschen, ja.
Sie ist eigentlich nur Wifey-Material, weißt du, so, es ist so ein Objekt. Frauen, ich hab auch noch andere Kommentare gehört, so richtig, wo ich so gedacht habe, das habe ich noch nie zu einem männlichen Sportler gehört. Das gibt's nicht.
Ja, es ist so irgendwie frustrierend, weil es halt auch schon wieder nicht überrascht, weil es gefühlt so, also.
Ich hatte das irgendwie überrascht, weil ich so dachte, sag mal, also das wird jetzt übertragen, vielleicht Millionen Menschen gucken zu. Ein bisschen Sensibilität für solche Themen müssen doch mittlerweile, wenn man ein Kommentator ist,
man möchte es sich wünschen oder denken, aber anscheinend sind wir da immer noch nicht ganz angekommen. Das ist mir fehlen da manchmal wirklich die Worte.
Ja, bei einem anderen Thema fehlen mir auch die Worte, und zwar, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt 4 Jahre dauert, am 24. Februar 2026. 4 Jahre schon, da hat Russland die Ukraine überfallen, und mehr als 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer sind seitdem nach Deutschland geflohen. Und ich habe fürs Radio, für die jungen Radiosender, für die ich arbeite, mit vielen ukrainischen Menschen gesprochen, mit jungen Menschen gesprochen, die hier leben, die geflohen sind, die versuchen irgendwie ihren Alltag in den Griff zu kriegen, auf ihr Leben klarzukommen, ihr Leben komplett hier neu aufzubauen. Und ich hatte so das Gefühl, also viele sind unfassbar dankbar, dass sie sagen, ich bin so dankbar, hier in Sicherheit zu sein. Mhm. Also, dass ich keine Angst haben muss vor Bombenangriffen, dass ich mich hier eben ja sicher fühle und Freunde in der Nähe habe, wo ich hingehen kann und mit denen mal vielleicht auch über alles sprechen kann. Aber auf der anderen Seite haben mir auch viele gesagt, sie haben auch hier in ihrem Alltag in Deutschland immer noch nach 4 Jahren sehr viele schwierige Momente. Das hat mir zum Beispiel auch Valentina erzählt. Valentina lebt in Mönchengladbach, das ist in NRW. Sie ist 31 und arbeitet im IT-Bereich hier. Und Valentina macht Content auf TikTok zu ihrer Integration in Deutschland. Sie räumt so ein bisschen mit Vorurteilen auf gegenüber Ukrainerinnen und Ukrainern. Sie zeigt ihren Alltag, sie zeigt ihren Weg von der Ukraine nach Deutschland. Und sie hat mir erzählt, sie hat oder kriegt das immer noch mit, dass sie einfach Hass bekommt dafür, dass sie eben aus der Ukraine kommt.
In den Kommentaren oder auf der Straße?
Ja, genau. Ich habe hier einen Ton von ihr, zeige ich mal ganz kurz.
Ich dachte, dass wenn ich über Integration sprechen werde, warum werden mich die Menschen verurteilen? Es gibt keinen Grund, aber die Menschen trotzdem, ich bekomme solche Kommentare, es ist egal, was du machst, hier, du bist Ukrainerin, das reicht.
Also das ist zumindest das, was sie ja auf TikTok immer wieder in den Kommentaren lesen muss. Ich habe sie gefragt, ob es in Realität auch so ist. Sie meinte so, nee, zum Glück nicht. Ja. Sie kriegt keine Diskriminierung mit und sie freut sich da auch. Sie hat eine ganz, ganz tolle Familie gefunden, meinte sie hier. Sie wurde aufgenommen von jemandem, von einem Ehepaar mit irgendeiner Schwester da in der Familie und sie lebt da und beziehungsweise jetzt aktuell hat sie, glaube ich, eine eigene Wohnung schon mittlerweile, aber die treffen sich und sie hat da voll den Halt bekommen, das, was ihr wirklich, wirklich sehr, sehr gut getan hat. Und ihre Familie lebt in Odessa am Schwarzen Meer. Mhm. Und in Odessa ist ja so ein Ort ständig von Drohnenangriffen, Bombenangriffen bedroht. Und jetzt auch vor ein paar Tagen gab es auch wieder Drohnenangriffe dort vor Ort. Und Valentina hat da Familie eben, habe ich gerade schon gesagt. Und fühlt sich dementsprechend natürlich auch so ein bisschen zwiegespalten, weil sie ist hier und ihre Liebsten sind dort.
Dort ist es sehr schwer dort. Und ich sage, bitte verlasse Ukraine. Sie sagen, was sollen wir dort machen? Wo sollen wir arbeiten? Wir sind nicht mehr so jung. Meine Schwester hat in der Ukraine eine sehr gute Arbeit und eine gute Position. Und sie sind nicht bereit, dieses Leben aufzugeben, trotzdem Krieg. Integration ist sehr schwer. Sie wissen, was das auch durch meine Erfahrung. Nicht alle Menschen sind gleich. Und ich glaube, sie wissen, dass es für sie sehr schwer wäre, in einem neuen Land zu integrieren.
Ja, also klar, die Menschen aus der Ukraine, die hier leben, die machen sich Sorgen um ihre Familie, aber viele wollen einfach nicht hierhin, haben wir gerade gehört. Warum?
Ja, total. Ja, dieser Zwiespalt, auch so das Leben dann trotzdem nochmal hinter sich zu lassen, oder es gibt ja auch 1000 Gründe, warum man dann nicht hierher kommt oder irgendwo anders hin.
Voll.
Geht auch, weil man vielleicht gar nicht immer kann oder ja.
Ja, kann man auf jeden Fall auch nachvollziehen. Mhm. Aber für sie heißt das einfach, sie telefoniert jeden Tag mit denen. Sie guckt jeden Tag Nachrichten, hat sie gesagt. Also immer noch jeden einzelnen Tag. Sie schaut, was los ist und hofft einfach, dass ihnen gut geht. Ich habe auch mit jemandem anders gesprochen, mit einer Tetjana. Sie ist 21, ist auch vor über 3 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland geflohen, studiert gerade in Münster und sie hat sich lange hier nicht so ganz wohl gefühlt, weil sie das Gefühl hatte, die Leute ticken ein bisschen anders.
Man kann alles verstehen, aber trotzdem sehe ich irgendwie nicht zugehörig fühlen, weil die Sprache ist halt auch in der Ukraine sehr emotionell. Die Deutschen sind, würde ich sagen, etwas geschlossener.
Ja, das ist so.
Ja, interessant, das so zu hören, ne? Mhm. Also so die Wahrnehmung. Aber ich kann das auch irgendwie nachvollziehen.
Ja, sie konnte nicht so über alles offen mit den Leuten sprechen oder viele haben sie einfach nicht so richtig, ja, auf dieser emotionalen Ebene verstanden oder waren vielleicht distanzierter. Und sie meinte auch irgendwann, sie hat auch so, wollte witzig sein, aber den Humor hat dann keiner gecheckt und das waren unangenehme Momente.
Ja, schwingt ja auch noch alles mit.
Genau.
On top.
Und in diesen Momenten hat sie sich einfach super oft einsam gefühlt, hat aber dann auch irgendwann gesagt, es ist jetzt besser geworden. Also sie hat jetzt auch Menschen gefunden, mit denen sie einen Kaffee trinken gehen kann, wo sie einfach mit über alles quatschen. Und es ist auf jeden Fall besser als in den ersten beiden Jahren.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch etwas, was einfach, glaube ich, Zeit braucht.
Ja, total.
Und boah, ja.
Ja, voll. Es sind ja aber auch Leute aus Russland ausgewandert, seitdem. Jetzt natürlich nicht so viele wie aus der Ukraine, aber es sind meistens ja Leute, die aus zum Beispiel Gründen ausgewandert sind, weil die russische Regierung sie irgendwie im Blick hat, weil es dort für sie zu gefährlich wird, weil sie sich offen gegen die russische Regierung oder gegen den Krieg positioniert haben. Es gibt aber natürlich auch Leute, die seit 2022 ausgewandert sind, nicht weil sie jetzt gegen den Krieg sind, sondern auch aus anderen Gründen, muss man an dieser Stelle sagen. Aber ich habe zum Beispiel mit Vitali gesprochen, er ist 27, studiert auch in Münster. Ich weiß nicht, warum alle aus Münster kommen. Irgendwie kamen da einige aus Münster. Und er ist vor 4 Jahren aus Russland geflohen, weil er offen gegen die russische Regierung eben war. Er war im Team von Nawalny damals und hat auch so verschiedene Demos organisiert. Und in Russland drohen ihm aktuell einfach bis zu 20 Jahre Haft, hat er gesagt. Und ich hatte das Gefühl, als ich mit ihm gesprochen habe, hat er so gesagt, also wollte er über seine Gefühle gar nicht sprechen so richtig. Mhm. Also er versucht sie auf eine Art zu ignorieren. Mhm.
Ich glaube, ich finde es eher gut, nichts zu fühlen. Wenn du anfängst, über irgendwas nachzudenken, wird es immer schwerer zu leben. Ich denke eher rational. Wie kann Frieden entstehen? Wie kann Demokratie in Russland entstehen?
Ja, diese Fragen kann man ja aktuell sehr schwer beantworten, ne?
Ja, richtig.
Es sind jetzt 4 Jahre vergangen und man fragt sich, immer wieder, wie geht es den Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und wie fühlen sie sich? Und ich hatte das Gefühl bei den Gesprächen, es hat sich jetzt zum Beispiel im Vergleich zu vor einem Jahr oder vor 2 Jahren nicht viel verändert. Ja. Also viele versuchen sich zu integrieren, ne? Deutsch zu lernen, einfach zu studieren, Freunde zu finden, einfach wirklich normal leben und wollen auch nicht immer über den Krieg sprechen, ist klar.
Ja, klar.
Was sich aber verändert hat dieses Mal, habe ich das Gefühl gehabt, ist, dass die Hoffnung einfach nicht mehr da ist, dass der Krieg bald endet. Weil die letzten Jahre war es immer so, ja, wir hoffen, dass es jetzt bald zu Gesprächen kommt, Friedensgespräche, dass etwas erreicht wird. Jetzt hatte ich das Gefühl, viele also ukrainische Menschen sagen, ja, ich sage das jedes Jahr. Und es ist dieses Mal, also viele sagen, ja, es wird dieses Jahr definitiv nicht passieren, dass irgendwann der Krieg endet. Wir müssen weiter hoffen, klar, aber ja. Das hat sich, finde ich, geändert und ist etwas, was viele natürlich auch weiterhin sehr belastet. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges und emotionales Thema auch. Ich habe das gemerkt in den Gesprächen, dass das an einem nicht vorbeigeht, aber dass die Leute sich einfach versuchen abzulenken, soweit es geht.
Leute, wenn ihr jetzt gerade zuhört und da vielleicht auch Gefühle habt oder auch Erfahrungswerte habt, die ihr mit uns teilen möchtet, dann sagt uns das super gerne Bescheid. Schreibt uns eine Mail an jettemädchen@dasding.de oder schreibt uns in unseren DMs. Wir möchten da immer auch ein bisschen wissen, wie es euch dazu geht und wie ihr auf diese ganzen Themen blickt und wie ihr vielleicht auch gerade versucht, mit der Lage zurechtzukommen, auch nach 4 Jahren.
Ja, absolut. Ja, schreibt uns das. Und jetzt wollen wir die Folge abschließen mit einer Potscha der Woche, oder Valeria?
Können wir gerne machen. Wir haben nämlich eine echt sweete E-Mail bekommen und zwar von Maria aus Neuss. Und sie ist tatsächlich schon länger hier. Sie hat uns geschrieben, dass sie seit 2001 mit fast 5 Jahren und mit ihrer Mutter aus St. Petersburg als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland gezogen ist. Sie hört unseren Podcast sehr gerne. Das freut uns natürlich extrem.
Voll.
Und sie hat eine Sache vor allen Dingen angesprochen oder herausgefunden, die ich vor einigen Folgen mal gesucht habe. Und zwar
Was hast du gesucht?
Ich habe nach einem verstörenden Anime gesucht.
Ach ja.
Ich glaube, das war die Folge, die am Anfang des Jahres rauskam.
Erster.
Genau.
Ja.
Und da habe ich gesagt, was habe ich da gesehen? Das hat mich und meine Brüder nachhaltig verstört. Das war nicht aus Russland, aber russische Synchronisation.
Mhm.
Und es war irgendwie ganz creepy mit so einer giftigen Limonade und unter Wasser und ich weiß es nicht. Und sie hat dann geschrieben, vielleicht hat es auch schon irgendwer aufgedeckt oder ihr habt es selbst gefunden. Aber wenn nicht, in der Neujahrsfolge hat Valeria den Anime-Film erwähnt. Meine Mama hat den Film als Kind geliebt und ist ganz oft ins Kino gegangen, um den zu sehen. Deswegen hat sie mir auch gezeigt, als ich ein Kind war. Es ist Karabel Prizrak von 1969.
Oh, Karabel Prizrak.
Das stimmt, dieser Name.
Der Name sagt mir auch
ja,
was.
Ja, Karabel Prizrak. Das heißt ja übersetzt sowas wie das Gespensterschiff. Genau.
Stimmt.
Und das ist genau der Name. 100% ist es das Richtige.
Mhm.
Der Film ist auch nie aus meiner Erinnerung verschwunden, schreibt sie. Wahrscheinlich habe ich auch ihn zu früh gezeigt bekommen. Die Werbemelodie aus dem Film zu dem bösen Boa Juice, das war die Limo, die es da zu trinken gab, habe ich eigentlich auch immer noch im Kopf. Boah, ich bin so froh, dass ich da nicht alleine bin.
Wie schön, mal wieder zu hören, dass man wirklich so ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie ihr.
Ey, wirklich, das ist so, weißt du, man denkt ja, man erfährt sowas oder man hat irgendwie so eine Erinnerung auf einmal an früher und denkt so, ich bin vielleicht der einzige Mensch.
Ja, genau.
Aber man ist nie der einzige Mensch.
Oder man denkt so, das ist so eine Nische, das so juckt eh keinen. Das habe ich irgendwie...
Oh, ich liebe
ja,
es.
Aber
ich liebe
das
es
geil.
Dafür, dass über den Podcast dass es da tatsächlich Leute gibt, die das auch zu früh gesehen haben. Also es tut mir auch an dieser Stelle sehr leid für dich, weil dann hattest du vielleicht auch
ja,
den einen oder anderen Flashback davon. Aber ey, ja, ich habe das dann auch nochmal so nachgegoogelt. Das schaut auch gar nicht so creepy aus eigentlich heute mit heutigen Augen. Aber ja, ich glaube,
ja,
irgendwie ist es
kind,
eher so,
ne,
wenn
man
sich das auch anschaut und sich so richtig reinfühlt. Ja, und es war auch so eine ganz creepy Stimmung. Ich weiß es nicht.
Ah, ja.
Ey, aber danke fürs Teilen, Leute.
Schickt uns weiterhin, ne?
Bitte.
Eure Themen an jettemädchen@dasding.de oder zu uns in die DMs oder in die Kommentare, wenn ihr Kommentare findet auf Plattform eurer Wahl und bewertet den Podcast natürlich mit ganz vielen Sternchen. Wir freuen uns über alles, was wir von euch hören.
Und dann hören wir uns und euch in 2 Wochen.
In 2 Wochen.
Da weiter.
Immer.
Paka, 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 paka,
paka. Da weiter. Paka, paka.
Ja,
da reden wir mal zu Tschinje.
Genau.